Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir sind wieder zurück mit einem Gespräch mit Frederik Kraforst, dem CEO und Co-Founder von Tradelink. Tradelink verfolgt das Ziel von reibungslos aufeinander abgestimmten Lieferketten, indem sie die einfachste Art der Zusammenarbeit innerhalb der B2B-Logistik entwickeln. Über 1000 Firmen nutzen Tradelink schon erfolgreich für ihre Lieferabstimmung und heute gab es die News, dass sie in einer Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro eingesammelt haben. Es gibt also definitiv Gesprächsbedarf und deswegen lassen wir euch auch gar nicht mehr lange warten. Nach ein paar Verbraucherhinweisen geht's los und damit gebe ich ab an Jan Thomas.
Startup Insider Daily Interview.
Cool, ja, ich bin verbunden mit Frederik Kraforst. Er ist der Co-Gründer und CEO von Tradelink. Hallo Frederik.
Na Jan, grüß dich.
Ich freue mich, dass wir sprechen. Und wir sprechen über den Bereich, der vielleicht momentan mit am meisten in Bewegung ist, ne? Den ganzen Bereich der Lieferketten. Erzähl doch mal, was passiert denn da gerade alles?
Ich glaube, es passieren gerade extrem viele Sachen. Wir kennen die Szene nicht anders, weil wir Januar 2020 gestartet sind mit Tradelink, quasi genau in die Pandemie rein. Und seitdem sprechen wir eigentlich über Bullwhip-Effekte, also Lieferengpässe, weil wir künstliche Nachfrageschocks hatten, also Hamsterkäufe, die sich durch die ganze Lieferkette durchziehen. Wir haben seitdem Transportengpässe. Wir haben die Schiffe, die an den Häfen feststecken. Unter anderem durch Covid. Ja. Oder im Suezkanal, genau, das hatten wir auch noch. Das hatte jetzt sogar gar nichts mit der Pandemie zu tun. Mhm. Dadurch sind die Transportpreise extrem nach oben geschossen. Wir haben zum Teil das Zehnfache an Containerkosten, die natürlich auch irgendwie die Leute in der Logistik und in der Supply Chain arg ins Schwitzen bringen. Wir haben jetzt zusätzlich Materialknappheit in den letzten ein Jahr, anderthalb Jahren, also Halbleiterproblematik. Wir können die Autos nicht produzieren, weil uns die Chips fehlen. Jetzt haben wir die Verknappung beim Holz. Das heißt, selbst die Europaletten, auf denen wir das alles transportieren, steigen im Preis und werden knapp. Und dazu haben wir jetzt seit diesem Jahr die tragische Krise und den Krieg in der Ukraine, der nochmal weitere Probleme mit sich bringt. Also es gibt genug Themen.
Ja, gibt genug Themen. Da frage ich mich doch, wie könnt ihr denn jetzt überhaupt noch motiviert und mit Spaß bei der Arbeit sein?
Ich glaube, für uns war das, wir kennen ja keine andere Welt und für uns war das ganz spannend. Wir wissen nicht, wie die Welt vorher war, aber ich glaube schon, dass das Thema, wie digital bin ich in meiner Logistik, wie viel weiß ich über die Lieferungen, die zu mir unterwegs sind, wie genau weiß ich das? Wir sprechen ja die ganze Zeit von Resilienz, was ja im Endeffekt nichts anderes ist. Das ist ein Thema geworden, was wir auf einmal in Geschäftsführerebenen besprechen. Und das war früher, glaube ich, nicht so der Fall. Da war Logistik ein Kostenthema und das musste optimiert werden. Und jetzt reden wir viel mehr darüber, was machen wir eigentlich, um eine vernünftige Lieferkette aufzubauen. Und das hat, glaube ich, extrem geholfen. Für uns macht das super Spaß. Also der Teil zumindest. Die Pandemie weniger, aber da kann man einfach motiviert sein.
Ja, also man sieht, glaube ich, jetzt umso mehr gerade, dass Lieferketten wirklich existenziell sind für Unternehmen. Ne? Also wer die nicht im Griff hat, glaube ich, kann sich vom Spieltisch verabschieden. Ne?
Ja, absolut. Und das Kundenerlebnis hängt halt am Ende des Tages auch extrem davon ab, wie viel ich darüber weiß, wo die Ware ist, die ich für den Kunden bestelle.
Ja. Und seht ihr denn schon Veränderungen in den Lieferketten? Also dass jetzt, ich meine, viele stellen ja schon so ein bisschen in Frage, dass die Globalisierung, so wie sie mal war, nicht mehr funktioniert, dass man fängt wieder an, Dinge, Produktionsstätten zurückzuholen und so weiter. Seht ihr das schon oder ist das noch zu früh dafür?
Ich glaube, man muss dazu sagen, wir sind natürlich, also unsere Plattform hilft heute vor allen Dingen Lagerstandorten. Unsere Hauptkunden sitzen in Europa und denen helfen wir, sich einfach zu vernetzen mit ihren Lieferanten und den Spediteuren drumherum. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr lokales Thema. Wir hören das aber in den Gesprächen, dass es diese allgemeinen Überlegungen gibt, wie viel wird verlagert. Dass wir jetzt in der Summe in der Lage wären, da ein Bild zu zeichnen, das glaube ich nicht. Ich glaube, was spannend ist, wir hatten jetzt in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren extreme Knappheit in Logistikimmobilien und es war schwer, weitere Fläche zu bekommen und ich weiß nicht, ob das Nearshoring war, aber auf jeden Fall hatten wir jetzt so einen Nachfrageboom auch im E-Commerce, der jetzt sich ein bisschen korrigiert hat, dass alle nach Fläche gesucht haben. Mhm. Und das dreht sich jetzt mit der Rezessionsangst schon anfänglich. Also sehen wir schon, dass da der Druck ein bisschen nachlässt.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid eher hier im regionalen, europäischen Raum tätig. Mhm. Beschreibt doch mal kurz euren selbstgesteckten Auftrag.
Mhm. Unser Kernziel mit TradeLink ist, dass wir sagen, wir wollen die einfachste Art der Lieferabstimmung innerhalb der Lieferkette ermöglichen. Also heute ist unser Ziel für ein handelndes Unternehmen oder ein produzierendes Unternehmen, sich auf die einfachste Art mit allen Lieferanten und deren Spediteuren und dann später auch den Kunden zu vernetzen und darüber die Lieferabstimmung durchzuführen. Das heißt, es geht immer um die Frage, von dem, was ich bestellt habe, was ist davon verschickt, wann soll das ankommen, was ist tatsächlich auf dem LKW, wie ist es verladen, all die Informationen, die ich brauche, um dann später eine effiziente Logistik zu fahren. Das ist unser Auftrag.
Mhm. Und das macht ihr gerade so erfolgreich, dass wir jetzt zumindest gerade über eine Finanzierungsrunde sprechen, über die zweite, ne, von euch?
Ganz genau. Ja. Inside Partner ist gerade eingestiegen mit der A-Runde.
Ja. Ja. Also Glückwunsch dazu erstmal. Das heißt, wo steht ihr gerade heute und wo geht jetzt die Reise hin?
Ich glaube, so üblicherweise, wenn du deine A-Runde machst und vielleicht jetzt gerade im Marktumfeld umso mehr, dann würde ich sagen, hast du dein Product-Market-Fit wahrscheinlich ganz gut belegt. Mhm. Wir sind vor 2 Jahren gestartet, damals mit der klassischen Seed-Runde. Da sind Point 9 und Fly eingestiegen, mit denen wir auch super happy sind und haben das jetzt über 2 Jahre vor allen Dingen dahin getrieben, dass wir ein relativ großes Kundenset haben, die sehr glücklich mit unserer aktuellen Lösung sind und wo wir zeigen können, dass wir ihre Logistik effizienter machen, also konkret Lieferabstimmung, Koordination am Standort und haben mittlerweile über 1000 Firmen, die sich auf TradeLink verlassen in der Abstimmung, was jetzt nicht nur unsere Kunden sind. Genau, und jetzt ist die Idee mit der Investition von Insight, das natürlich publiker zu machen. Also wir sind ein bisschen unterm Radar gefahren, haben auch nicht besonders viele Marketing und PR gemacht. Und ich glaube, da können wir jetzt viel nachholen mit dem Produkt, was wir haben und das ein bisschen breiter in die raustragen.
Ich habe gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es so ein paar oder eine ganze Reihe sogar an Use Cases, ne, oder an Kunden. Mhm. Ich glaube, Erfolge nennt ihr die, ne? Also auf jeden Fall eure Referenzkunden. Die Bereiche sind schon recht unterschiedlich. Ne? Gibt es da für euch favorisierte Bereiche oder sagt ihr einfach hinterher, alles, was Lagerhaltung hat, ist für euch schon mal relevant?
Ich glaube, das Spannende war, als wir gestartet sind als komplette Logistik-Außenseiter, haben wir gesagt, wir wollen einen Collaboration-Layer langfristig schaffen. Also es ist quasi die Plattform, auf der sich Firmen treffen, um ihre Prozesse abzustimmen. Die gibt es nicht, diesen Standard, und den muss es irgendwann geben. Und um das zu bauen, haben wir gesagt, müssen wir eigentlich von vornherein verstehen, wie die verschiedenen Verticals in der Logistik funktionieren. Also eine Lebensmittellogistik funktioniert natürlich völlig anders als eine Flughafenlogistik und natürlich Schiff wieder ganz anders als LKW. Und deswegen sind wir extrem breit reingegangen, wie du auch richtig sagst. Waren irgendwie kleiner Mittelstand, Produktion, Handel, größere Unternehmen, E-Commerce. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir konzentrieren uns nochmal mehr auf Subsegmente davon. Wir sind extrem, fühlen uns extrem wohl im Mittelstand und bei schnell wachsenden jungen Unternehmen. Wir kommen extrem gut an im Handel, im E-Commerce, im Großhandel und damit verbunden immer die Kontraktlogistik, die da eigentlich immer wieder zu sehen ist.
Genau. Und das Ganze vom Geschäftsmodell her, weil man findet keine Preise bei euch, ne? Das ist so ein typisches Enterprise-Thema. kannst du ja vielleicht mal was dazu sagen? Wie verdient ihr Geld?
Ja. Ja, tatsächlich ist es sogar gar kein Enterprise-Thema. Davon versuchen wir uns so ein bisschen abzugrenzen. Ja. Es ist aber eine SaaS-Lösung. Im Schnitt zahlt man bei uns pro Standort 10.000 Euro im Jahr. Also es ist extrem niedrigschwellig. Und es ist auch nicht Enterprise im Sinne von, ich starte mit einem großen IT-Projekt, sondern wir sagen explizit, du kannst morgen mit der Plattform starten. In 24 Stunden ist sie live und kriegst auch sofort die Ergebnisse von deiner Zusammenarbeit mit den Partnern. Mhm. Und so funktioniert das heute, genau.
Und ist es schwierig, diese Kunden zu überzeugen? Also ich meine, jetzt seid ihr ein Startup und wir sind im Logistikbereich, haben wir gerade schon gesagt, eigentlich im Herz des Unternehmens. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es da ein Problem. Trust aufzubauen ist doch wahrscheinlich das Wichtigste da an der Stelle. Ne?
Ich glaube, was spannend ist, man hat nicht viel Zeit in der Logistik und gerade mit dem Mittelstand seine Lösung zu präsentieren. Also es ist eine extreme Pragmatik ist gefragt, ein extremer Pragmatismus ist gefragt. Und wenn man aber zeigen kann, dass man schnell liefern kann mit der Plattform und dem was zeigt, was einfach Sinn macht, dann sind die extrem experimentierfreudig. Und bei uns heißt das konkret, wir sagen denen, schau dir unsere Plattform ein. Auf einmal hättest du digital deinen Wareneingang, deinen Warenausgang, deine ganze Mannschaft kann das benutzen. Du kannst auf einmal dein Personal besser planen. Du bist vernetzt mit allen Lieferanten, Spediteuren und deine Prozesse laufen effizienter. Das Ganze kannst du ab morgen haben und innerhalb von wenigen Wochen, sagen wir, sind alle deine Partner vernünftig auf der Plattform. Das klingt erstmal in Anführungszeichen wie No-Brainer und das beweisen wir dann natürlich. Und dann rollen die Partner das nach und nach über andere Standorte aus. So funktioniert das heute.
Jetzt seid ihr ja nicht, ihr kommt nicht aus der Logistik, ne? Ihr seid so ein bisschen atypisch da reingestolpert. Wie kam es dazu?
Wir haben Ende 2019 saßen wir zu dritt da, damals Tobias Nendel, mein Mitgründer, mit dem ich heute Tradelink führe, der auch Outfittery unter anderem gegründet hatte, dadurch die Logistik ein bisschen kannte, oder also er war CTO von Outfittery, aber kannte zumindest die grundsätzliche Problematik und Michael Bücker, und wir hatten uns allgemein nach neuen wir haben uns allgemein umgeschaut nach neuen Problemen, die man lösen sollte. Und was wir immer spannend fanden, war, sich zu überlegen, dass wir im Consumer-Bereich ja schon komplett geändert haben, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir unser Privatleben koordinieren. Und das hat überhaupt noch nicht Einzug gehalten in der Art und Weise, wie Firmen miteinander arbeiten. Also dieses vage Konzept, es wird sich komplett ändern, wie Firmen miteinander arbeiten, fanden wir mega spannend. Und Tobias kam immer mal wieder mit der Idee, dass er gesagt hat, naja, ich kann das mal von Outfittery, dass wenn wir was bestellt haben, dann wussten wir erst, was kommt und dass es kommt, wenn es da war. Und das war ein Riesenproblem. Und dann habe ich immer gesagt, das kann gar nicht sein, dass das ein Problem ist. Das muss gelöst sein. Und so sind wir dann losgezogen und haben echt mit Hunderten von Logistikleitern gesprochen. Und Operativen sind zu LKW-Fahrern gegangen mit der Kaffeekanne und haben da unsere Interviews geführt und haben so rangetastet und immer mehr herausgefunden, okay, hier gibt es irgendwie einen Bedarf für eine pragmatische Lösung. Und so sind wir dann gestartet.
Ich hatte hier verschiedene Unternehmen schon, die so im Bereich Nearfield Communications unterwegs waren oder auch im Bereich ERN-Codes, also Barcodes, ne, schon mehrere, und die auch immer damit in den Logistikbereich reingegangen sind. Sind das dann so potenzielle, Kontrahenten von euch oder eher Partner?
Das sind auf jeden Fall eher Partner. Ich glaube, einer der Hauptherausforderungen oder wie wurde früher versucht zu digitalisieren, und das ist ja heute im Mittelstand auch deswegen noch nicht so weit verbreitet. Da kam ein großer Vendor und hat gesagt, hier Top-Down-Sales, liebe Geschäftsführung, für ein paar Millionen nehmen wir jetzt irgendwie ein neues System und da können sich alle Lieferanten dran anschließen. Wir zwingen die quasi dazu, dass sie es tun müssen und die Spediteure auch, und dann ist alles automatisiert und digitalisiert. Und das geht aber an der Lebensrealität, und das erfordern manche dieser Lösungen eben auch, wenn ich mich mit dem Partner vernetze. Das geht aber an der Lebensrealität des Mittelstands irgendwie oft vorbei, weil die haben entweder nicht die Budgets, die haben nicht die Mannstärke, um das noch durchzuführen, die haben auch nicht die Verhandlungsmacht in der Supply Chain, um wieder eine neue Lösung durchzusetzen. Und wir haben uns hingesetzt und gesagt, naja, lass uns doch mal mit der Person anfangen, die heute das Problem hat. Weil es gibt am Endeffekt in jedem Unternehmen die Person, die am Endeffekt das Ganze versucht, mit E-Mails und Excel zu managen. Weil die Komplexität ist extrem groß, ich habe extrem viele Partner und das wird menschlich quasi gelöst. Und lass uns der Person das Leben doch einfacher machen. Und jetzt nicht sagen, wir brauchen ein großes IT-Projekt, sondern wir gehen in ein leichtes Tool. Und darüber wächst es dann organisch, und darüber wächst das Netzwerk und darüber gewinnen wir immer mehr der Daten, und so sind wir gestartet.
Und sag mal, jetzt habt ihr 1000 Unternehmen als Kunden, ja, du hast vorhin gesagt 10.000 Euro Jahresumsatz pro Standort, ne? Das heißt, das klingt ja jetzt erstmal, wenn man so ein bisschen hochrechnet, eigentlich schon nach sehr soliden Umsätzen. Warum jetzt noch eine Finanzierungsrunde?
Genau, also explizit 1000 sind nicht die Kunden, sondern unsere Partner kommen ja auf die Plattform und dann laden sie ihre Lieferanten ein und ihre Spediteure. Und das ist eben die Gesamtzahl der Firmen, die darauf sind.
Okay, das heißt Netzwerkeffekte, ja?
Ganz genau. Und ich würde schon sagen, dass wir von soliden Umsätzen sprechen, aber der Dreisatz funktioniert leider noch nicht so, wie du ihn aufgemacht hast.
Okay, ja, das kommt dann noch. Ne? Aber dann erzähl doch trotzdem mal, also Insight ist ja, das muss man auch dazu sagen, ist ja schon wirklich eine sehr respektable Adresse. Ne? Also wie sind die an euch rangekommen oder rangetreten?
Wir sind klassisch in den Markt gegangen, hatten natürlich durch unsere Bestandsinvestoren eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich glaube, allgemein haben die Investoren ihr Spiel ein bisschen geändert. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, über 100 Anfragen von Investoren bekommen, was natürlich größtenteils irgendwie standardisierte Anfragen sind. Aber ich glaube, die screenen die Märkte schon ganz gut.
Aber tatsächlich so viele, ja? Ist das so die Größenordnung gewesen? Also ein Unternehmen wie ihr bekommt 100 Anfragen im Jahr?
Über 100, letztes Jahr.
Wahnsinn.
Ja. Und wie gesagt, also ich glaube, das war. Ja, aber das ist ja das Spannende in diesem Venture-Markt. Ne? Du denkst wahrscheinlich so lange, du bist der King, bis du dann anfängst rauszugehen zu raisen, und dann wird's wahrscheinlich bei den meisten Leuten wie immer sehr hart. Ja, okay. Und sowas bei uns natürlich auch. Also ich glaube, Fundraising ist allgemein wahrscheinlich eine Herausforderung jetzt in dem aktuellen Markt, sicherlich nicht einfacher geworden. Insight kam auch auf uns zu. genau, kam dann relativ schnell mit einem sehr großen Team, was den Markt auch schon sehr gut kannte. Mhm. Und das hat es uns extrem einfach gemacht. Unser Markt ist nicht ganz einfach. Und es gab immer, wir haben immer relativ schnell gemerkt, versteht der Investor oder versteht das nicht? Und die haben es super gut verstanden. Und dann ging das Ganze bis zu einem Punkt, wo wir mit einem der Senior-Partner gesprochen haben, Jeff Liebermann, ich glaube 20 Jahre bei Insight, persönlich wahrscheinlich irgendwie 200 Investments gemacht. Und er erzählte dann, wie er Ende der 90er eine Logistiklösung selber aufgebaut hat und da auch schon das Problem war irgendwie die mangelnde Vernetzung, das Papier und dass er gedacht hätte, dass es bis heute gelöst sei. Und so waren wir irgendwie direkt im Thema und das hat irgendwie perfekt gepasst. Ja.
Das heißt, leuchtende Augen auf beiden Seiten.
Ja, ja. Ja. Ja, ganz genau. Ja. Also war echt Match made in heaven. Ja,
ja, super. Und dann sag mal so jetzt fast forward, so in ein, zwei Jahren, wo siehst du euch da?
Ich glaube, was unser klares Ziel ist, ist diese, was wir aufbauen, hat natürlich eine extrem starke Netzwerkkomponente. Unsere Partner gehen da drauf, laden dann ihre Lieferanten ein. Und das ganz große Ziel von uns, und das funktioniert jetzt quasi ohne diese Netzwerkeffekte, was ja ganz wichtig ist. Und in den nächsten Jahren wollen wir diese Effekte aber noch extrem vereinfachen und verbessern. Das heißt, ein Lieferant, der auf unserer Plattform bereits ist, soll immer mehr seiner Prozesse auf der Plattform managen können. Die gesamte Kommunikation soll darauf wandern. Und ich glaube, wenn unsere Kunden und deren Partner irgendwann sagen, ich brauche keine E-Mail mehr und kein Telefon mehr, ja, wenn wir da irgendwann sind, so vielleicht in 2 Jahren, das wäre schon ein bisschen früh, dann haben wir, glaube ich, einen extrem guten Job gemacht. Und das spricht natürlich dann auch für die Daten, die wir auf der Plattform dann schon haben.
Und vielleicht mal, so jetzt sagst du gerade, ihr habt euren Product-Market-Fit schon gefunden, zumindest wahrscheinlich. Ne? Was waren denn auf dem Weg so die größten Herausforderungen für euch? Und vielleicht auch, wie habt ihr sie gelöst?
Ja, ich glaube, das war schon eine ziemlich spannende Zeit, als wir versucht haben rauszufinden, ob die Partner das dann auch wirklich machen. Mhm. Also du sagst ja quasi dem Logistikleiter, ich baue eine Plattform und alle deine Lieferanten, die machen das dann einfach, wenn wir den Link schicken, dann nutzen die den. Ja, genau, und dann funktioniert das einfach. Mhm. Und wir waren recht überzeugt davon, aber bis das, ja, you don't know until you know, das war schon so ein Herzschlagmoment, glaube ich, bis wir dann gesehen haben, okay, da kriegen wir gutes Feedback und die finden das richtig cool. Und die nutzen das einfach, weil es ihnen persönlich was bringt. Und das war so ein Pivotal Moment, glaube ich, der für uns super wichtig war.
Und du hast ja gesagt, ihr habt im Vorfeld, also bevor der Gründung, noch sehr, sehr viele Gespräche geführt. Waren das dann auch eure ersten Kunden? Waren das also quasi schon die dann im Vorfeld von euch so ein bisschen, weiß nicht, vormassiert wurden und dann schnell bereit waren, auf die Plattform zu kommen?
Ja, absolut. Also wir sind, ich glaube, es war noch Dezember 2019, hatten wir dann für uns validiert, okay, riesiges Problem, also soweit wir es feststellen konnten. Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, alle haben gesagt, sie haben dieses Problem in der einen oder anderen Form und wollten dann auf das Problem rauf. Und dann sagte Tobias, ich sag Tobias, lass uns das jetzt entwickeln. Und Tobias sagte, nee, ich habe schon so viel entwickelt, was Leute nicht benutzt haben. Du kannst das erstmal verkaufen gehen und dann machen wir weiter. Genau, und dann bin ich zu den gleichen Leuten und habe dann halt das Ganze ein bisschen ausgeschmückt und dann sind wir mit einer Brauerei gestartet, mit einer Tochter von Wirth, mit einem Maschinenproduzenten und einem Lagerlogistiker. Hatten so unsere, die haben wir dann Co-Founding Partner genannt und mit Outfittery und mit deren Feedback haben wir dann auf dem Produkt iteriert und das dann so entwickelt. Ja. Die waren sehr gnädig mit uns am Anfang, kann ich sagen.
Ja, aber man sieht aber auch, dass dann im Prinzip die Vorgründungsphase gar nicht zu unterschätzen ist, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir mussten, im ersten Jahr haben wir, ich weiß nicht, ob es Vorgründungsphase ist, aber Vor-Live-Phase vielleicht, da haben wir echt pro Woche 30, 40 Interviews geführt und immer wieder versucht zu verstehen, was wir da machen. Und das haben wir jetzt auch so ein bisschen in die DNA der Firma übergeben. Wir sind ja viele Logistikfremde und das ist echt so, jeden Tag mit dem Kunden sprechen ist so die Hauptanforderung, die wir im Produktbereich haben.
Und so, jetzt geht ja diese ganze Diskussion gerade los, Unterscheidung zwischen Tech und Tech-Enabled. Ja, war das bei euch ein Thema? Musstet ihr irgendwie rechtfertigen, dass ihr Tech seid oder wie siehst du euch?
Spannend, die Diskussion ist ehrlicherweise an mir vorbeigegangen.
Ach ja, okay. Du hast jetzt sowas wie Gorillas zum Beispiel, ne, würde ich mal sagen, als klassischen Fall, die halt eigentlich eher so Tech-Enabled sind. Ne? Die also eher mit eigentlich kann man sagen, eine Fahrradflotte betreiben mit einer App. Und, ne? Also, und da so ein bisschen die Frage, das hat halt hinterher wahrscheinlich jetzt perspektivisch Auswirkungen auf die Bewertung.
Ja, okay, verstanden. Ich glaube, die Frage ist bei uns relativ einfach beantwortet, weil wir halt null Assets haben.
Okay.
Und bis vor kurzem unsere Hauptmannschaft irgendwie zu 70% Produkt und Entwicklung war.
Spannend.
Würde ich sagen, klar, Klar, Tech, ja. Mhm. Nicht Deep Tech, wenn man das noch unterscheiden will, aber Tech.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich frage jetzt nur, weil ihr jetzt gerade geraced habt, ne? So die neue Bewertungslandschaft und die Multiples ist ja irgendwie ganz spannend. Mhm. Ne? Aber weil du gerade sagst, auch die ganze Mannschaft, ne, oder 70% der Mannschaft, ihr seid komplett remote aufgestellt, ne? Oder remote first zumindest. Weil ihr seid ja relativ weit in relativ kurzer Zeit gekommen. Hat das was damit zu tun, dass ihr eben so schnell sein konntet?
Ich kenne ja nur die Welt, die wir erlebt haben. Ich glaube aber, Confirmation Bias, ich würde sagen, das hat klar was damit zu tun. Wir sind relativ bewusst dann auf Remote First gegangen, weil wir erstens sowieso in die Pandemie geboren wurden und irgendwie unsere ersten Monate waren quasi Lockdown. Und gesehen haben, dabei gelernt haben, wie schnell du sogar in kreativen Prozessen digital sein kannst. Also so Produktarbeit kannst du selbst in Miro mittlerweile so gut machen. Mhm. Und alles ist direkt digital, alles ist direkt dokumentiert. Du hast keine Nachbearbeitung, dass wir gesehen haben, wie schnell du kommunizieren kannst und gleichzeitig auch weltweit hiren kannst oder zumindest mal in deiner Zeitzone. Dass wir dann relativ aggressiv gesagt haben, das machen wir jetzt. Ich glaube schon, dass es eine extrem effektive Firma ist. Jetzt gerade ist es natürlich, sind wir genau an dem Punkt, wo alle irgendwie Zoom-Fatigue sind. Mhm. Ne, und wie Leute, jetzt hatten wir gerade unser größeres Offsite, 50 Leute in der Toskana, wo wir dann alle zusammenbringen aus 30 verschiedenen Städten, ein paar aus Afrika, auch Ukraine, Russland und dann halt Europa oder Zentraleuropa. Und da merkt man schon, dass das ein Element ist, was man trotzdem irgendwie nicht zu kurz kommen lassen darf, dass die Leute sich austauschen persönlich und das zusammen erleben.
Mhm. Ja, weil man sagt also immer, dass die Kultur ja oder die Unternehmenskultur ein bisschen schwierig aufzubauen ist, wenn man halt sich eigentlich nur remote kennt, ne?
Und das glaube ich gar nicht. Also da haben wir schon das Gegenteil festgestellt, weil wir unser erstes Offsite dann oder größeres Offsite 2021 hatten mit, ich glaube, so 20 Leuten, die wir auch nach Italien gebracht haben. Und da haben wir uns auch vorher überlegt, wie wird das? Also irgendwie 20 Leute, die sich nicht kennen, leben jetzt auf einmal irgendwie, ne, Startup in geteilten Räumen, Tag und Nacht, 5 Tage, was gibt es? Und du hast so ab der ersten Sekunde gemerkt, das ist die gleiche DNA, das ging direkt ab, die erste Nacht war irgendwie total wahnsinnig. Aha. Und das war für uns so der Beleg, du baust eigentlich diese Kultur schon richtig auf, aber du musst ganz viel anders bauen. Und diese Erlebnisse, die du brauchst, um eine Kultur aufzubauen, die musst du halt digital dann schaffen. Und das haben wir halt vorher relativ viel gemacht.
Sag mal 1-2 Beispiele.
Also wirklich fast schon kleinlich, ja. Aber so tatsächlich diese Spielthemen, die du machst. Mittlerweile haben wir ein virtuelles Office. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über Gather gesprochen habt. Ja. Das ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie eine Pokémon-Welt oder eine Zelda-Welt. Sieht am Anfang super nerdig aus. Aha. Und nach spätestens 1,5 Tagen sagt jeder, okay, das ist total geil. Du läufst so mit deinem Avatar rum. Jeder hat so seine, du läufst quasi durch ein Büro, kannst du dir vorstellen. Aha. Und du hast diese die Begegnung so nach der Reichweite wie im Echten ungefähr. Das heißt, wenn du Leuten vorbeiläufst, dann kannst du sie sehen und kannst mit denen reden. Wenn du weiter weg bist von denen, dann siehst du sie nicht. Aber du siehst allgemein, alle sind da, machen gerade was. Du kannst Leute zum Kaffee treffen.
Ich habe es hier parallel gerade offen. Ich würde jeden komisch angucken, der mir das vorschlagen würde, aber es sieht halt total unterhaltsam.
Ja. Komplett. Und wir haben echt viel ausprobiert und konnten auch mittlerweile andere Firmen davon überzeugen. Das war ein krasser Gamechanger für uns. Und dann änderst du die Kommunikation. Also stellst halt fest, dass die Leute sich jeden Montag, jeden Tag gibt es bei uns eine 5-Minuten-Präsentation allen gegenüber, der Company KPIs. Da hört die Hälfte ehrlicherweise wahrscheinlich nicht zu, aber du hast ein gemeinsames Ritual, was du schaffst und du hast, ne, alle sehen sich irgendwie kurz. Und ich glaube, diese Art von Begegnung musst du halt dann mehr formalisieren. Und dann funktioniert das ganz gut.
Sehr, sehr cool. Frederik, dann von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Wir wachsen weiter. Das ist vielleicht auch die positive Nachricht in dem, was man so im Markt mitkriegt. Vielleicht, weil wir Tech sind. Und freuen uns natürlich über alle Personen auf der Marktseite, genauso wie auf der Produkt- und Entwicklungsseite.
Hauptoffice ist in München, ne, bei euch?
Genau, aber wirklich remote first. Also wir haben in München Office, in Berlin und in Bremen. Das sind aber so Coworking Spaces. Aha. Und wo die Person ist, ist uns wirklich egal. Ja. Solange sie zu unseren Zeiten aufsteht und schläft. Das ist so die einzige Anforderung. Ja,
das wollte ich noch fragen. Du hast gerade gesagt, es klang so, als seid ihr quasi in unseren Zeitzonen mit eurem Team. Ne? Das macht wahrscheinlich trotzdem Sinn, ne?
Ja, genau. Also wir versuchen plus minus 3 Stunden hinzukriegen. Jetzt gibt es mal jemanden, der dann mal eine Zeit lang von, weiß ich, Bali aus arbeitet. Das funktioniert natürlich wunderbar. Mhm. Aber dann ist schon die Erfordernis, dass die Person sich ein bisschen mehr nach der Firma richtet. Gerade wenn sie kundengebunden arbeitet. Ja.
Super. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Wir bleiben mal in Kontakt, würde ich sagen. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Sehr gerne. Vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das waren Jan Thomas und Frederik Kraforst, CEO und Co-Founder von Tradelink. Anlass des Gesprächs war die aktuelle Finanzierungsrunde von 12 Millionen Euro. Nicht vergessen, eine Ausgabe haben wir noch für euch im Petto. Heute Nachmittag um 16 Uhr gibt's wieder unsere Dienstagsrubrik, den VC Talk. Dort ist heute Robert Lacher, Founding Partner bei Visionaries Club, im Gespräch. Da hören wir uns also hoffentlich wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.